RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Gesund und schlank, eine Frage des Geldbeutels. Jeder vierte Erwachsene und jedes sechste Kind in Deutschland gelten als stark übergewichtig. Als übergewichtig gelten sogar rund 60% der Deutschen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina spricht von einer Adipositas-Epidemie. Und Studien zeigen, insbesondere Armut erhöht das Risiko für Übergewicht und starkes Übergewicht. Und einher gehen meist auch eine Reihe Folgeerkrankungen. Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen. Bei Adipositas, also starkem Übergewicht, da geht es nicht nur um die Frage von Schönheitsidealen. Stark Übergewichtige leiden nämlich häufiger an Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes oder Krebs. Und die Leopoldina fordert die Politik ganz klar auf, gegenzusteuern. Nicht erst seit gestern, aber jetzt verstärkt. Die Frage ist, braucht es eine Zuckersteuer? Sollte dafür vielleicht Obst und Gemüse steuerlich begünstigt werden, preiswerter werden? Die Frage ist, soll die Abnehmspritze im Zweifel auch gezahlt werden und wie sieht gute Prävention aus? Darüber diskutieren Dr. Jonas Rako, der ehemalige Leiter des interdisziplinären Adipositas-Zentrums der Charité und aktuell am Alexianer St. Getrauden-Krankenhaus. Ulrike Pernack, Leiterin der Abteilung Gesundheit beim Verband der Ersatzkassen. Dr. Janosch Dahm, Mitglied des Bundestages und Sprecher für Gesundheitspolitik bei den Grünen, außerdem Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. An dieser Stelle möchte ich gerne erwähnen, einen Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums oder eine Vertreterin konnten wir leider nicht für das Podium gewinnen, genauso wenig wie Gesundheitspolitiker der Bundestagsfraktion der Union aus dem Ausschuss für Gesundheit. Deshalb leider an dieser Stelle da eine Vakanz. Außerdem auf dem Podium aber Martin Rücker, Journalist und Autor des Buches Ihr macht uns krank, früher bei der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Und die Gastgeberin hier heute, Anne Jeglinski, stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Studien zeigen, dass die Zahlen von übergewichtigen Menschen stark steigt. Herr Rako, vielleicht können Sie noch mal sagen, was ist Übergewicht, was ist Adipositas und warum geht es nicht nur um ein Schönheitsideal?
Definiert wird Adipositas anhand des sogenannten Body Mass Index von der WHO. Und der Body Mass Index, der sich relativ einfach berechnen lässt aufgrund des Körpergewichts und der Körpergröße zusammensetzt. Ein ziemlich einfacher Parameter, vielleicht manchmal auch zu einfach, aber manchmal sind Parameter, die einfach sind, eben auch einfach gut. Und klassischerweise ist es so, dass ein Body Mass Index von 20 bis 25 als Normalgewicht gilt. Zwischen 25 und 30 gilt es als Übergewicht und ab 30 und darüber sind das schon stark übergewichtige bzw. adipöse Patientinnen und Patienten. Das ist die klassische international geltende Klassifikation dazu, die, wie gesagt, international angewendet wird.
Dennoch muss man sagen, nicht jeder, der einen höheren Body Mass Index hat, ist auch gleich krankhaft zu schwer. Das kann ja auch variieren.
Das ist richtig. Deswegen gibt es auch noch andere Klassifikationssysteme, die auch eine gewisse Form von Krankheit mit einfließen lassen. Die machen es dann aber schon gleich relativ komplizierter. Und andererseits wissen wir eben sehr, sehr genau, Sie haben es in den einleitenden Worten schon gesagt, dass Übergewicht ein extrem hoher Risikofaktor ist für das sogenannte metabolische Syndrom. Sie haben die Erkrankung genannt, vor allem natürlich Diabetes, Herzinfarkt, Krebserkrankungen, all jegliche Form von Schlaganfallerkrankung. Und deswegen muss man, und das wissen wir auch aus sehr, sehr großen Studien, dass es ein erheblicher Risikofaktor ist. Deswegen ist die Zahl der Patientinnen und Patienten, die stark übergewichtig sind, dennoch irgendwie aktuell keine Form von Nebenerkrankungen haben, relativ gering.
Auch Kinder sind schon betroffen. Macht das eigentlich einen Unterschied, wenn ich als Kind schon schwergewichtig, übergewichtig bin? Ist das dann noch eine höhere Gefahr?
Das ist ein erhebliches Problem, weil es vor allem auch ein Versorgungsproblem in Deutschland aktuell ist. Gerade für die übergewichtigen Kinder gibt es eigentlich keine richtig guten Formen von Versorgungsstrukturen. Selbst in einem Ballungsbereich hier wie Berlin gibt es eigentlich nur zwei, vielleicht drei sehr gute interdisziplinäre Einrichtungen, die sich um dieses Thema kümmern. Das ist ein erhebliches Problem, weil gerade dann, wenn die in der Kindheit oder auch in der jungen Adoleszenz übergewichtig sind, ist es nicht nur ein medizinisches Problem natürlich, sondern natürlich vor allem auch ein soziales Problem, im ganz banal gesagt, im Sinne der der Ausbildung im Sinne der sozialen Integration, das ist ein erhebliches Problem.
Und auch Stigmatisierung, aber maximal. Darüber reden wir gleich. Frau Pernak, Sie als Vertreterin der Ersatzkassen, also für die Krankenkassen hier, sehen Sie, dass die Zahlen steigen? Merken Sie das auch in Ihren Ausgaben beispielsweise?
Nicht explizit, also auch in den Ausgaben, aber wir sehen es vor allem in Befragungen, die auch die gesetzlichen Krankenkassen machen und Erhebungen und AU-Statistiken und Auswertungen, dass die Zahl der Adipositas-Betroffenen, auch Kinder und Jugendlichen insbesondere, steigt und gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Und wir stellen auch immer wieder fest, und das ist ja ein Thema, auf was wir nachher später noch zu sprechen kommen, dass das Thema gesundheitliche Chancengleichheit ein wichtiges Thema ist in diesem Kontext, wo wir als gesetzliche Krankenkassen auch mit sehr breiten Präventionsmaßnahmen sehr frühzeitig ansetzen, gerade in Kitas, aber auch im Setting Familie. Also das heißt, wie wachsen Kinder auf und wie allgemeingültig wird eigentlich gesunde Ernährung, Bewegung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Wo setzen Sie denn da an? Vielleicht können Sie ein konkretes Beispiel machen.
Wir haben die sogenannten Setting-Projekte, also die gesetzlichen Krankenkassen haben den gesetzlichen Auftrag, auf der einen Seite beim Verhalten von Versicherten zu unterstützen. Es gibt sogenannte Gesundheitskurse, es sind zertifizierte Angebote, davon gibt es ungefähr deutschlandweit 110.000 Kurse, die in den Handlungsfeldern Bewegungsgewohnheiten, Suchtmittelkonsum, aber auch Stressmanagement und Ernährung Versichertenkurse anbieten, die sie belegen können. Also das heißt, da haben wir eine hohe Nachfrage bei Versicherten. Man muss immer so ein Stück weit dazu sagen, da erreichen wir häufig die Versicherten, die sich ohnehin schon um Gesundheit kümmern. Wir haben eine größere Herausforderung, die Versicherten zu erreichen, für die das eine größere Hürde besteht. Und deswegen gibt es eben neben der sogenannten Individualprävention den Ansatz, über die Lebenswelten der Versicherten und der Bürgerinnen und Bürger zu gehen. Das heißt explizit, wir haben Angebote, wir sagen immer von der Wiege bis zur Bahre, also das heißt Prävention, die schon ansetzt ab der Schwangerschaft und sich hochzieht über die unterschiedlichen Lebenswelten, wo wir eben Versicherte treffen, in Kitas, in Schulen, in Betrieben. Da haben wir vorrangig den Zugang eben auch zu männlichen Versicherten, die sich eher seltener in den Gesundheitskurs zur Ernährung oder zu Yoga anmelden. Wir sind in Hochschulen aktiv, wir sind aber auch für pflegebedürftige Menschen aktiv. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Settings, wo wir Prävention und Gesundheitsförderungsangebote setzen und gute Erfahrungen mit haben.
Ja, gute Erfahrungen, über die können wir auch nachher noch sprechen. Dennoch müssen wir ja erstmal festhalten, die Zahlen sind nicht zufriedenstellend. Ich gucke jetzt mal zu Herrn Dahmen. Sie sind Gesundheitspolitiker. Die Leopoldina fordert ganz klar die Politik auf zu handeln. Warum passiert da nichts, wenn das Problem eigentlich auf dem Tisch liegt?
Es ist genau, wie Sie sagen. Also ich würde sogar noch drastischer sagen, die Zahlen sind nicht nur nicht zufriedenstellend, sondern sie sind erschreckend. Wenn man sich anschaut, das ist ja eben angeklungen, sind nicht nur Kinder auch betroffen, sondern inzwischen 800.000 Kinder in Deutschland von manifester schwerer Adipositas betroffen. Das zieht sich durch alle Altersstufen durch. Und wenn man sich fragt, warum Politik bisher dagegen nicht das tut, was die Leopoldina als Wissenschaftsorganisation hier in Deutschland Politik empfiehlt oder auch die WHO international sagt, dass Deutschland tun sollte, dann muss man knallhart sagen, dann hat das sehr viel mit manifesten Lobbyinteressen zu tun, die hier auch harten, wirkungsvollen Maßnahmen entgegenstehen.
Machen Sie es mal konkret.
Wir haben in Deutschland ja, wenn wir über Prävention sprechen, eine starke Kultur, die immer suggeriert, dass Prävention sowas wie Yoga machen oder Apfel essen oder sich mehr bewegen umfasst. Tatsächlich gibt es aber gute wissenschaftliche Daten, die zeigen, am wirkungsvollsten ist Verhältnisprävention. Konkret heißt das so etwas wie die Zuckersteuer einzuführen oder ein Werbeverbot für überzuckerte Produkte, was sich gezielt an Kinder und Jugendliche richtet. Kinder und Jugendliche, ich sprach gerade drüber, sehen am Tag in etwa 15 Werbespots für Junkfood, für ungesunde Ernährungsmittel. Das prägt Kinder ganz stark. Wir lassen in Deutschland anders als in anderen Ländern beispielsweise zu, dass in diesen sogenannten Quengelzonen der Supermärkte an der Kasse nur ungesunde Produkte angeboten werden, Alkohol, Tabak, Zucker, und Kinder so früh geprägt werden, dort, wo man wartet, wo es unbequem ist, dass man sich belohnt mit solch ungesunden Stoffen. Und all das könnte man über gesetzliche Regeln regulieren, und dem gegenüber steht eine Zuckerindustrie, die tiefer wurzelt ist mit der gesamten Lebensmittelindustrie, dem Landwirtschaftssektor, der intensiv Politik auf Parteitagen bei jeder Gelegenheit bearbeitet, alles zu tun, aber eben nicht wirkungsvolle Maßnahmen an dieser Stelle einzugreifen. Und deswegen stehen wir da, wo wir stehen.
Das Problem ist natürlich auch, Sie haben es angesprochen, Zucker oder auch Alkohol oder Tabak, das ist ja nichts, was man jemandem sozusagen aufschwatzen muss, sondern wenn es da ist, dann nimmt das gerne und der Körper reagiert darauf. Sie haben schon gesagt, es gibt eine starke Lobby. Dennoch, es kann ja eigentlich keinem egal sein, auch aus wirtschaftlichen Gründen, denke ich, da kommen wir auch noch zu, dagegen vorzugehen.
Ich habe den Eindruck, dass politisch, so viel Signal will ich schon aussprechen, schon sich etwas verändert. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Probleme, wie angeklungen, immer größer, immer unübersehbar sind. Und sicherlich, dass inzwischen selbst auf einem Unionsparteitag über eine Zuckersteuer überhaupt gestritten wird, ist eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch undenkbar wäre. Trotzdem sind wir im Moment im Deutschen Bundestag von Mehrheiten, die eine solche Zuckersteuer tatsächlich einführen, weit weg. Und das stellt ein großes Problem dar, auch weil sehr stark der Eindruck erweckt wird, es würde an dem Einzelnen oder an Gewohnheiten des Einzelnen liegen, ob wir so viel Übergewicht in Deutschland haben oder nicht, und nicht erkannt wird, dass Übergewicht nicht eine Frage der Disziplin ist, sondern eine schwere chronische Erkrankung ist, und dass wir in der Situation sind, dass, wenn es eben um Geneigtheiten geht, also wie viel Zucker konsumiere ich, dass eine biochemische Reaktion ist, die damit zu tun hat, dass die Frage, wenn ich arm bin, in beengten Lebensverhältnissen lebe, im Schichtdienst arbeite, unter Stress arbeite, Stresshormone wie Cortisol oder eben auch die Hormone, die für das Hungergefühl zuständig sind, eben viel stärker ausgeprägt sind. Das heißt also, Armut und Adipositas ganz stark damit zusammenhängen, dass dort, wo ich ungesund aufwachse oder lebe, die hormonell-biochemische Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Adipositas entwickle, dass ich besonders also die Form von Fettstoffwechsel, gerade in der Umgebung der Einlagerung von Bauchfett und um die Gewebe, die besonders krank machen ist, krebsfördernd ist und so weiter, deutlich höher wahrscheinlich ist. Das heißt, es gibt sozusagen angefangen von den biochemischen Grundlagen hin zu der Frage, was wirkt eigentlich, sehr harte Evidenz, dass wir erstens in der Bekämpfung von Armut ganz generell und in der Bekämpfung von Lobbyinteressen deutlich effizienter und härter werden müssen.
Die beiden Punkte nehme ich jetzt auf. Ich gucke als erstes zu Lobbyinteressen. Da gucke ich zu Herrn Rücker. Er hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das heißt Ihr macht uns krank. Da haben Sie früher ja auch für die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gearbeitet. Ganz klar diese Lobbyinteressen im Blick.
Ja, die sind sehr stark. Die setzen sich auch auf vielen Ebenen durch. Das funktioniert weniger so, wie man sich in irgendwelchen schlechten amerikanischen Filmen Lobbyismus vorstellt, dass in irgendwelchen dunklen Tiefgaragen da die Umschläge mit Geld übergeben werden, sondern das, was man in diesem Bereich gerade an Lobbyismus sieht, ist insbesondere, dass sich die relevanten Verbände, die Zuckerindustrie beispielsweise, als Partner generiert, als Partner von Wissenschaft, als Partner von Gesundheitseinrichtungen, auch als Partner von Politik. Das beginnt mit Kleinigkeiten. Coca-Cola ist der traditionelle Sponsor des FC Bundestags, der Fußballmannschaft des Deutschen Bundestages. Es gibt ganze Campus-Einrichtungen von Hochschulen, die aus der Lebensmittelindustrie gefördert werden,
gesponsert
werden, Sportmannschaften auch, aber auch eben direkt in der Politik. Also auch Parteitage der Grünen haben regelmäßig die Sponsorenlogos der Zuckerverbände dort stehen. Und das ist jetzt nicht ein Einfluss, bei dem ich sagen würde, da wird einmal Geld überwiesen, dann kommt das Logo auf den Parteitag und dann macht die Partei, was die Zuckerindustrie möchte. Aber es führt dazu, dass man die Unternehmen, diese Branchen regelmäßig als Partner sieht und ein Politikverständnis daraus auch entwickelt, das dann eben so aussieht, wenn man ein Problem bekämpfen möchte wie Übergewicht, dann macht man runde Tische, holt alle zusammen und bespricht, worauf kann man sich verständigen. Und dann kommen eben dann die von Herrn Dahmen angesprochenen Bewegungsprogramme heraus, hinter die sich alle stellen können. Aber es kommt eben eher nicht heraus, eine Maßnahme, die den Zuckerkonsum verringert, weil das gegen ganz massive ökonomische Interessen gehen würde.
Bewegungskurse helfen auch, ne? Wollen wir nicht sagen, dass sie nicht helfen, aber sie sind sozusagen nicht schlagkräftig genug.
Das ist eine Seite der Medaille, aber da gibt es auch eine sehr gute Studienlage, dass Bewegung eher überschätzt wird und der Faktor Ernährung deutlich unterschätzt wird bei der Frage, wie wirkt sich das auf unser Gewicht aus. Und wenn man das politisch betrachtet, muss man aber sagen, es geht auch noch um ganz andere Themen. Es geht eher um kulturelle Fragen, die wir im Moment sehr stark sehen. Ich glaube, dass die Warnung vor einer vermeintlichen Bevormundung der Menschen, so dass mit das wirkungsmächtigste Narrativ ist, das wir im Moment im politischen Diskurs vorfinden. Das ist etwas, was die Grüne Partei seit dem berühmten Veggie Day-Wahlkampf, ich glaube 2014 war das, sehr stark abbekommt. Und da haben andere auch gemerkt, dass sie das ganz gezielt nutzen können. Wenn man sich anschaut, wie ein CSU-Vorsitzender Markus Söder Politik macht, wie die Freien Wähler in Bayern
Politik machen. Machen Sie gerne ein Beispiel, also weil ja. Instagram hat vielleicht nicht jeder im Kopf, was man da sieht bei Herrn Söder.
Nee, da muss man nicht zu Instagram gehen. Also sozusagen jeder, also schon die Information, eine Vorgabe für die Information für Lebensmittel wird als Bevormundung gelabelt. Schon die Vorgabe, wenn man sieht, Schulessen ist häufig katastrophal schlecht von der Nährwertzusammensetzung. Alleine die Diskussion darüber, dass man verbindliche Standards einführt, dass Schulessen einfach ausgewogen sein sollte, wird als bevormundend wahrgenommen. Das soll man doch dann den Schulen überlassen und den Eltern überlassen und so weiter. Also Essen ist etwas, was Ausdruck von Individualität ist. Ich möchte mir natürlich auch nicht hineinreden lassen von irgendwem, was ich essen soll. Das möchte ich selbst entscheiden. Und daraus wird aber dann auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene gestrickt, wir dürfen da bloß nichts staatlich in die Hand nehmen, denn das ist böse Bevormundung. Und damit wird Politik gemacht. Das ist ein sehr wenig durchdachtes Bild. Und man muss denjenigen, die für Präventionsmaßnahmen sich einsetzen, glaube ich, vorwerfen, dass sie es nicht geschafft haben, dieses Narrativ einmal umzudrehen und näher zu beleuchten. Denn wenn man sich anschaut, Kinder, die diese Spots für lauter ungesunde Lebensmittel den ganzen Tag bekommen, die den Süßigkeitenautomaten teilweise in der Schule haben, aber schon früher die werdende Mutter, die möglicherweise sich bisher noch nicht um Ernährung gekümmert hat, die kein großes Wissen hat, die aber bei ihrem Gynäkologen auch keine Informationen bekommt, bei der Hebamme keine Informationen bekommt. Warum? Weil in der Ausbildung auch von Gesundheitsberufen die Ernährung keinerlei Rolle spielt bisher. Also es ist eine Umwelt, die dazu führt, dass wir eher dazu geleitet werden, uns ungesund zu ernähren. Und das kann kein Ausdruck von Freiheit sein, die wir bewahren müssen vor einer Bevormundung, sondern es ist etwas, was eben unfrei macht. Kein Kind ist frei, das beeinflusst wird, sich ungesund zu ernähren und mit einem hohen Krankheitsrisiko aufzuwachsen.
Und ein Punkt, den wir jetzt auch noch vertiefen können, ist, dass oft ja auch das ungesundere Essen unter Umständen sogar preiswerter ist. Da wäre ich dann auch bei Frau Eglinski. Wir haben gesagt, Übergewicht, starkes Übergewicht und Armut, das hängt zusammen. Wo und wie können Sie da ansetzen?
Also zunächst einmal, Gesundheit ist einfach ein politisches Thema. Das hört man ja auch in der Debatte. Gesundheit ist nichts, was der Einzelne für sich formt, sondern Gesundheit ist etwas, wo wir uns als Gesellschaft einfach überlegen müssen, wie wollen wir das sozusagen möglich machen? Und das sehe ich so noch nicht. Das heißt, was passiert ist, wir müssen einfach aufpassen, dass es kein Thema wird, was auf den Einzelnen sozusagen runtergebrochen wird. Die Politik hat durchaus, haben wir ja auch gehört, viele Möglichkeiten da einzugreifen und einfach Veränderungen zu bewirken. Und wichtig an der Stelle ist, natürlich hängt Armut mit Gesundheit zusammen. Das hat nicht unbedingt immer nur was mit dem zu tun, was ich esse. Es hängt auch mit dem zusammen, welche Zugänge ich überhaupt habe, welche Bildung ich genossen habe, welche Chancen ich hatte. Fangen wir auch beim Sportangebot, haben wir eben auch gehört, wie kann ich da zugreifen? Und das sind alles Dinge, die die Gesellschaft formt. Also uns ist an der Stelle besonders wichtig, dass da wirklich an den verschiedenen Ebenen eingegriffen wird.
Wie können Sie das machen als
Wir machen das mit Angeboten in unseren Mitgliedsorganisationen und zwar auf den verschiedensten Ebenen. Sei es zum einen wirklich lokal mit Zugang zu Lebensmitteln in unseren Einrichtungen. Bei uns kommen ja die Kinder an, die kein Essen zu Hause bekommen haben. Wir haben mit den Familien zu tun, die eben nicht genug Geld haben, vielleicht schon in der Mitte des Monats und einfach nicht genau wissen, wie sie über die Runden kommen. Das heißt, Essen ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Essen, Ernährung an sich hat ja auch was mit Wissen einfach zu tun, wie ich überhaupt etwas angehe. Das heißt, in den Einrichtungen selber ist es da wichtig, dass einfach überhaupt über den Faktor Bildung etwas passiert. Also mit den Menschen zusammen ganz niedrigschwellig zu gucken, was heißt denn überhaupt gesunde Ernährung?
Also vielleicht als Schulfach.
Schulfach wäre perfekt, aber viel früher müsste man ansetzen, haben wir ja eben auch schon gehört. Nämlich eigentlich schon in der Kita, wird zum Teil ja auch schon getan, ist auch kein Problem. In der Kita kann man selber kochen, mit den Kindern zusammen, da gibt es x Beispiele dafür. In der Schule kann man das tun, da erreicht man die Kinder, erreicht man die Familien, weil sie dahin gehen müssen. Also das ist einfach etwas, wo wir als Gesellschaft viel mehr Fokus drauf legen müssen.
Aber auch da wieder, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in der Kita schlechtes Essen unter Umständen im Betort, schlechtes Essen unter Umständen in der Schule, wird dann auch gleich gesagt, nein, besseres Essen können wir uns nicht leisten. Hier in Berlin gab es ja auch große Probleme mit den Schulessensanbietern. Und im Übrigen, weil wir das Krankenhaus vorhin angesprochen haben, auch da ist das Essen nicht besonders gut, wo man denkt, da sind doch eigentlich die Leute, um gesund zu werden. Also das ist ja auf jeder Ebene so.
Das ist so, aber das ist ja eine gesellschaftspolitische Entscheidung, dass das so ist. Welche Budgets stellt man zur Verfügung, um Ernährung zu ermöglichen? Welchen Mehrwert ist das Schulfach, was es ja gar nicht gibt, Ernährung? Also welchen Stellenwert gibt man diesem ganzen Thema? Haben wir ja eben auch schon gehört. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und wir haben eine Reihe von Ansätzen, wo wirklich sehr niedrigschwellig Menschen erreicht werden können. Weil Ernährung, Gesundheit an sich, das ist ja viel breiter als nur Ernährung. Es ist ja auch ein psychischer Faktor, der natürlich eine riesen Rolle spielt. Wir haben hier in Berlin sogenannte Gesundheitszentren, integrierte Gesundheitszentren, wo Menschen hingehen können, wo Menschen da sind, die sozusagen beraten, die aber gleichwohl auch, wo Ärzte im Angebot sind, also wo man sozusagen ganz niedrigschwellig versucht, einfach offene Orte zu gestalten, die auch eine Isolation logischerweise dann gleichwohl durchbrechen. Und einfach die Menschen wieder einzuladen, sich überhaupt damit zu befassen.
Also wir können festhalten, es gibt Angebote. Es scheint auch nicht an Informationen zu fehlen, Herr Rako. Aber irgendwie klappt es trotzdem nicht.
Die Frage des Ganzen ist, ob es genug Angebote gibt. Also ob es ehrlicherweise genug Angebote und ja, auch wenn Sie sagen, die sind niedrigschwellig und die sind in irgendeiner Form verfügbar. Aber die Frage des Ganzen ist, sind sie für die breite Masse verfügbar? Und es ist in irgendeiner Form auch für alle bekannt, dass es diese Angebote gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Wie ist die Informationsweitergabe, dass es da Informationen gibt, dass es Hilfe gibt? Und gerade im Bereich der Adipositas ist es in Deutschland tatsächlich ja so, dass die Leute ganz häufig kommen und sagen, zu uns in die Klinik kommen und sagen, Mensch, Wahnsinn, da gibt es ja was man machen kann. Mir kann man ja irgendwie helfen und es ist denen überhaupt nicht bewusst und bekannt. Und deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, sind ja gerade so Dinge wie zum Beispiel die Diskussion jetzt mit der Abnehmspritze und mir sehr, sehr, sehr recht, weil es dieses gesamte Problem und diese Erkrankung in irgendeiner Form wieder aufs mediale Tableau hebt und in irgendeiner Form gerade auch diese Diskussion mit der Ernährung wieder in irgendeiner Form in die breite Masse bringt. Deswegen glaube ich schon, es braucht einfach diesbezüglich noch viel, viel, viel mehr Angebote.
Würde ich gerne vielleicht direkt nochmal einsteigen, weil wir ja auch schon festgestellt haben, wir wissen sehr viel. Wir wissen, was gesund macht, was gesund hält. Wir waren auch als gesetzliche Krankenkassen beispielsweise in 2015 sehr froh, dass nach unzähligen Anläufen dann endlich ein Präventionsgesetz kam und das Thema Prävention und Gesundheitsförderung überhaupt mal in die richtige Bahn gebracht hat. Was wir seitdem aber kritisieren ist, das Präventionsgesetz ist ein reiner Fokus auf die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Also wir sind verankert mit unseren Leistungen der Prävention im sogenannten Sozialgesetzbuch 5. Ich will das auch gar nicht zu ausufernd machen oder langweilig, aber da sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen, die sich im letzten Jahr auf 260 Millionen Euro belaufen haben. Und wir sind sehr engagiert, aber wir brauchen natürlich die Strukturen, wo sich die Maßnahmen entfalten können. Also wir haben zum Beispiel gute Studienlagen und Evidenzen, dass wenn wir Maßnahmen anbieten in den Lebenswelten der Menschen, die Lebensstilmodifikationen im Fokus haben. Also die ganz klar darauf abzielen, nicht in Kurzintervention, sondern auf eine lange Begleitung. Was muss ich umstellen in meinem Alltag, damit ich mich gesund verhalten kann? Dass die erfolgreich sind. Wir scheitern aber eben daran. Ich kann Ihnen allen sagen, es wäre gut, wenn Sie mit dem Fahrrad morgen zur Arbeit kommen. Dann gehen wir hier draußen auf den Fährberliner Platz und stellen fest, es gibt keine gut ausgebauten Fahrradwege, es gibt keine Infrastrukturen in den Städten, die es eigentlich mir als Bürger oder Bürgerin charmant erscheinen lassen, dass ich mich zu Fuß bewege oder mit dem Fahrrad. Das heißt, was wir schon seit 2015 fordern und was wir jetzt gerade auch noch mal zuspitzen, weil wir haben das Wissen, wir haben die Umsetzungskompetenzen, wir haben auch die Finanzmittel, die wir dafür zur Verfügung stellen, weil wir einfach wissen, Prävention und Gesundheitsförderung wirkt. Und wir müssen nicht zuletzt jetzt, Sie kennen alle die Debatten um die Defizite, die wir in der gesetzlichen Krankenversicherung haben in den Finanzen. Wir müssen einfach schauen, wie können wir das Gesundheitswesen weiter am Laufen halten. Und da kommt der Gesundheitsförderung und Prävention einfach eine Schlüsselrolle zu. Was ich aber nochmal sagen möchte, ist, dass wir auch einen Kulturwandel brauchen. Wir brauchen eben den Rückhalt in der Politik. Wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen gehört. Wir brauchen eben eine Zuckerabgabe. Wir brauchen auch ein Werbeverbot. Also wenn ich die Kinder in die Kita und die Schule bringe und lese, dass also Süßigkeiten dazu dienen, dass ich meinen Milchhaushalt auffüllen kann als Kind und ich schon auf dem Weg zur Schule daran vorbeilaufe. Und dann gibt es vielleicht noch die Medienzeit. Und wir sind ja noch gar nicht im Thema Medienkonsum, Mediensüchte. Wir haben ja viele Herausforderungen als Gesellschaft. Aber dann ist natürlich fragwürdig, warum wir diesen Schritt nicht schaffen zu gehen. Denn die gute Botschaft ist ja, wir können es ja beeinflussen. Sitzen ist das neue Rauchen. Da sind wir im Bewegungsfeld. Wir haben das Thema Nikotin, Tabak und Zucker. Jede Deutsche nimmt pro Tag ungefähr 30 Würfel Zucker zu sich.
Weil unbewusst, eben nicht nur im Schokomilchshake was drin ist oder in der Schokolade.
Genau. Ja. Und wir haben einfach so den Anschluss verpasst. Wir geben viel Geld im Gesundheitswesen auf. Wir haben vorbildliches Gesundheitswesen. Aber wenn man sich die Lebenserwartung und die Jahre, die wir in Gesundheit verbringen, anschauen, dann sind wir einfach ganz hinten, ähnlich wie beim Eurovision Song Contest. Oder mal in der Mitte, wenn wir die Liste erweitern um Länder, wie es jetzt auch der Public Health Index gemacht hat.
Also Herr Dahm und Frau Jeglinski wollen reagieren.
Ja, ich wollte nochmal darauf eingehen, dass es tatsächlich so ist, dass wir in Deutschland eine sehr stark auf eine Reparaturmedizin ausgerichtete Gesundheitsversorgung haben. Wir geben ja inzwischen 1 Milliarde pro Tag für Gesundheit aus, so viel wie kein anderes Land in unserer Nachbarschaft. Und gleichzeitig sinkt die Lebenserwartung, die Qualität bei der Entwicklung. Und insofern ist es gut und richtig, dass die Krankenkassen im Rahmen ihrer Möglichkeit dort Verhaltensangebote machen, wo sich das anbietet. Aber wenn wir substanziell diese Krankheitslast, die aufwächst, bei Übergewicht angehen wollen, dann wird es nur gelingen, wenn wir wirklich mit Verhältnisprävention und Regulatorik eingreifen. Und wir haben das schon gehört, dass Maßnahmen, die die Bewegung adressieren, weniger wirksam sind als Maßnahmen der Ernährung. Und insofern ist es wirklich so, dass in der Art und Weise, wie wir Lebensmittel besteuern und was billig ist oder was teuer ist, ganz maßgeblich entschieden wird, was am Ende konsumiert wird und was Menschen auch krank macht. Und die Beispiele aus Nachbarländern, beispielsweise in Großbritannien, die gezeigt haben, die mit der Einführung einer Zuckersteuer innerhalb weniger Jahre den Anteil von Zucker in den Getränken um 50% gesenkt haben und nachweislich für Mädchen beispielsweise die Rate an Adipositas um 8% gesenkt haben, wirklich kurzfristig erhebliche Effekte auf die Krankheitslast und im positiven Effekte auf die Gesundheit hatten, dann wären wir mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht auch an dieser wirklich hochwirksamen Stelle ansetzen.
Also
und zu guter Letzt, das Thema Prävention ist nicht nur eine ausgelagerte Aufgabe der Krankenkassen, sondern es ist auch eine staatliche Aufgabe. Und ja, wir brauchen günstigeres Schulessen, gesundes Schulessen und müssen da als Staat mehr für Geld einsetzen in den Kommunen, auf Landesebene und auch im Bund dafür sorgen.
Da werden
sorgen.
Die gleich kommen und sagen, wir haben kein Geld. Ne? Die haben ja sowieso kein Geld.
Man muss ganz ehrlicherweise sagen, dass das schlichtweg nicht stimmt. Das System, was wir uns leisten, ist ja ein unglaublich teures. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist am stärksten durch die unglaublich stark steigenden Sozialabgaben gefährdet. Und wenn man sich anschaut, warum steigen die so sehr, dann sind es vor allem die Krankenkassenbeiträge. Und warum steigen die so stark? Weil wir uns eine Krankheitslast leisten, die stark über dem Durchschnitt der Nachbarländer liegt. Und wiederum, woran liegt das? An den Blockbustern Alkohol, Tabak, Zucker und neuerdings Social Media. Und Zucker spielt da einfach einen wesentlichen Bereich mit unmittelbaren Folgekosten von 60 Milliarden pro Jahr. Es ist also nicht so, dass wir sagen, wir können es uns nicht leisten, sondern wir können uns schlichtweg nicht mehr leisten, wenn wir unser Land erhalten wollen, unsere sozialen Sicherungssysteme, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts, so weiterzumachen, wie wir es bisher gemacht haben.
Dann wäre es schlau, sozusagen lieber jetzt ein bisschen zu investieren, um später zu sparen. Nur das scheint offensichtlich noch nicht angekommen. Ja, die WHO empfiehlt tatsächlich die Besteuerung zuckerhaltiger Getränke. Auch die Bundesärztekammer, Reinhardt, der Präsident, sagt das auch. Die Bundesregierung muss endlich handeln und die Zuckersteuer auf den Weg bringen. Herr Rücker.
Also ich glaube, vieles ist gerade schon gesagt worden. Die Datenlage zeigt insgesamt sehr deutlich, mehrheitlich, dass es Effekte gibt. Insbesondere sieht man die natürlich für den Konsum. Alles andere sind auch langfristigere Effekte. Also wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, dass man eine Steuer als Einzelmaßnahme einführt und dann hat man ein halbes Jahr später einen Effekt. So funktioniert Ernährung einfach nicht, sondern es ist ein Baustein. Ich glaube, niemand fordert, der Prävention machen will, fordert ausschließlich diese eine Maßnahme, sondern es geht immer um ein Bündel an Maßnahmen. Und dann müssen wir ja wirklich berücksichtigen, wir reden über etwas so Komplexes wie den menschlichen Stoffwechsel. Der wird langfristig geprägt. Man sieht in Großbritannien durchaus, dass durch die Abgabe, die sich ja nur auf Softdrinks bezieht, auch der Zucker, der Zuckerkonsum insgesamt reduziert wird, auch über andere Lebensmittelgruppen hinweg. Das finde ich eigentlich mit den bemerkenswertesten Effekt schon nach so kurzer Zeit. Aber wenn wir wissen, wie der menschliche Stoffwechsel geprägt wird, das ungeborene Kind bekommt ganz viele Informationen durch die Mutter, durch die Ernährung der Mutter.
Und also durch den Vater weiß man mittlerweile.
Und genau, darauf wollte ich hinaus. Es gibt sogar Effekte, die epigenetisch funktionieren, über die Generationen hinweg. Davon muss man jedenfalls sehr stark ausgehen. Mit anderen Worten, um es mal so zu formulieren, Wenn wir ernährungspolitische Entscheidungen heute treffen, beeinflussen wir damit die Gesundheit nicht nur der heute lebenden Menschen, sondern auch der zukünftigen Generationen. Wir prägen den Stoffwechsel schon jetzt. Das heißt einerseits, wir merken Effekte oft erst nach ein, zwei Generationen so richtig. Und andererseits haben wir aber auch eine große Verantwortung. Und ich finde, man kann daraus auch die Antwort ziehen, dass man vielleicht nicht bei jeder Maßnahme genau herausgerechnet hat, welche Maßnahme kann welchen Anteil an dem gewünschten Effekt haben, wer trägt jetzt welche Verantwortung dafür, wie sich Kinder ernähren, sondern wir können die Maßnahmen, bei denen wir gute Daten darauf haben, dass sie wirksam sein können, ergreifen, in der Annahme, dass es etwas bringen wird.
Ja, Sie haben auch einen interessanten Aspekt nochmal gebracht, dass tatsächlich die Hersteller reagieren, also da nochmal auch anders.
Ja, die Geschmacksprägung wirkt sich ja auch für die Hersteller aus. Das ist etwas, was, glaube ich, auch oft vergessen wird in der öffentlichen Diskussion. Ein Hersteller, der im Wettbewerb steht, muss natürlich über den Geschmack seines Produktes Kunden gewinnen. Wenn die Menschen an einen gewissen Süßegrad gewöhnt sind, dann empfinden sie Produkte, die plötzlich sehr stark zuckerreduziert sind, als fad, als langweilig und kaufen dann eben doch die Konkurrenz, die viel gezuckertere Produkte anbietet. Das heißt, es gibt auch einen ungesunden Wettbewerb, der die Hersteller dazu drängt, ungesunde Produkte herzustellen. Und deshalb ist es ein starkes Argument dafür, eben hier doch politisch einzugreifen, weil die Hersteller, die eigentlich etwas Gutes für die Allgemeinheit tun wollen, im Moment ganz starke Wettbewerbsnachteile haben. Ich möchte aber auch nochmal sagen, wir haben hier nicht ein Thema, bei dem es an den Kosten scheitert. Viele dieser Maßnahmen, Zuckersteuer, Werbebeschränkungen, kosten erst einmal nichts. Ein gesundes Schulessen kostet nur auf der Ebene, wo erstmal Geld bezahlt werden muss. Wir wissen aber auch, dass für jeden Euro, den wir in ein gesundes Schulessen investieren, wir mehrere Euro zurückbekommen würden. Sie entstehen nur auf einer anderen Ebene. Also wir sparen Kosten im Gesundheitswesen dafür, dass wir dann kommunal Geld ausgeben, um ein gesundes Essensangebot zu machen. Das heißt, wir haben ein strukturelles Problem an dieser Stelle. Und das Gleiche gilt für unser Gesundheitswesen. Es ist das teuerste Gesundheitssystem in Europa, aber es ist nicht besonders effektiv und das liegt an den Strukturen.
Jetzt haben wir die Zuckersteuer angesprochen. Wollten Sie noch darauf reagieren,
Frau Jeckling? Ich finde es nochmal wichtig, dass wir von der Limo-Debatte sozusagen jetzt nochmal auf die gesellschaftliche Ebene gehen. Weil es ist ja so, Ernährung und Armut hängen zusammen. Und wir müssen uns als Gesellschaft nochmal darüber klar werden, wie wichtig uns Ernährung ist und wie wichtig uns damit Gesundheit ist. Das heißt, wenn ich weiß, dass Menschen, die tendenziell weniger Geld haben oder in prekären Situationen leben, dass die gleichzeitig auch in der Ernährung, dass es da eine Problematik gibt, dann ist das eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Haben wir hier auch schon gehört. Und dann muss da einfach mehr investiert werden. Das möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Und natürlich wird sich diese Investition nachher sozusagen doppelt ausrechnen. Und damit werden wir auch durchbrechen, dass das nicht weitergegeben wird. Und dafür brauchen wir einfach Orte, wo Menschen das lernen können. Es geht eben nicht nur darum, das zu besteuern. Das ist ein Aspekt, der ist total wichtig.
Und vielleicht Gesünderes billiger zu machen?
Oder Gesünderes billiger machen, das hatten wir vorhin ganz genau. Sondern es ist auch wirklich was sozusagen den Menschen näher gebracht werden muss, sodass sie es annehmen wollen. Das sind beide Aspekte. Es ist nicht nur ein Aspekt aus meiner Sicht, sondern es geht ganz genau darum, auch Menschen Zugänge zu verschaffen und ihnen überhaupt ermöglichen, etwas darüber zu lernen und das auch in ihrem Leben zu integrieren. Und auch weiterzugeben. Das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Und das wird aus meiner Sicht so ein bisschen weggewedelt im Moment. Nicht hier heute, aber so in der Debatte insgesamt, indem das einfach als individuelles Problem dargestellt wird.
Aber dann, wenn Sie.
Sofort zugegeben, das ist natürlich total richtig. Eine Zucker- oder gar nur eine Limo-Steuer ist keineswegs allein genommen ein wirkungsvolles Instrument. Aber wenn ich mir die politischen Debatten anschaue, dann ist genau das der Irrtum, dass es eine unglaubliche Begeisterung bei der Aussage, die Sie getan haben, bei denen, die nichts ändern wollen, dahin gibt zu sagen, also arme Menschen sind im Kern genommen einfach nicht informiert genug. Und wir machen jetzt ein bisschen Bildungsprogramme und in den Schulen und erklären denen mal, was gesunde Ernährung ist. Und dann ist das Problem erschlagen. Und dafür müssen wir das, was wirklich unangenehm ist, wo es um Verteilungskämpfe mit der Industrie geht, nicht führen.
Ja, das habe ich ja gar nicht gesagt.
Ich weiß, so haben
Sie es nicht gesagt. Also nur ganz Korrektur an der Stelle.
Deswegen ist diese Frage, also es gibt eine unheimliche, also in den deutschen Debatten eine unheimliche Tendenz darüber, viel über Aufklärung, Informiertheit, Unterricht zu reden. Aber da, wo es wirklich um die substanziellen, harten Entscheidungen geht, zu sagen, okay, wir führen jetzt hier Maßnahmen ein, die das komplette Anreizsystem, wie gerade angesprochen, umdrehen, die es für Hersteller eben interessant machen, nicht also krankmachende Substanzen in den Kosten zu externalisieren an die Gesamtgesellschaft und selber Profite mit ungesunden Produkten zu machen, sondern umzudrehen. Das Interessante am Beispiel Großbritannien und vielen anderen Zuckersteuern ist ja, dass die Limo-Preise nicht gestiegen sind. 50% des Zuckergehalts ist runter, die Preise sind stabil gewesen, nur die Reformulierung, also die Zusammensetzung der Rezepturen, die hat sich umgedreht, weil es interessant geworden ist, eben mit die ungesunden Zuckergehalte runterzubringen. Und hier, also beim Thema Limo, beim Thema anderer Produkte eben umzuschichten, zu sagen, es ist einfach günstiger und ist für mich als Hersteller interessant, eben ungesunde Substanzen wie Zucker in die Limo nicht reinzubringen oder zu reduzieren. Das ist ein entscheidender Schritt, wenn wir die Wirksamkeit erhöhen wollen. Deshalb reagiere ich so allergisch, weil viele meiner Kollegen im Parlament, die würden überall da, wo es geht, wir informieren die Leute einfach ein bisschen besser, sofort sagen, super, das müssen wir machen. Ja. Gerade arme Menschen sind nicht informiert genug, deswegen sind sie am Ende dick. Ja. Und wenn wir sie ein bisschen besser aufklären, dann wird es schon gut werden in dem Land. Und wir können uns diese lästigen Debatten, wo wir uns mit der Industrie anlegen, letztlich sparen.
Ja, das ist ja jetzt relativ verkürzt. Also mir war nur noch mal wichtig zu sagen, es geht nicht nur um Maßnahmen, um etwas zu regulieren, es geht auch darum. Aber es geht sozusagen um beides an dieser Stelle. Und es geht schlussendlich um eine Entscheidung, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen und wie wichtig uns Gesundheit an der Stelle auch ist für jeden Einzelnen. Das ist eben dieser gesellschaftspolitische Aspekt daran.
Auf jeden Fall ist es so, dass die jährlichen Gesundheitskosten von Adipositas und Übergewicht in Deutschland bei Schätzungen zufolge 113 Milliarden Euro liegen. Das ist auf jeden Fall relativ viel. Und wenn Menschen zu Herrn Rako in die Sprechstunde kommen, dann ist meistens, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie die richtige Formulierung wäre, das Kind schon in den Brunnen gefallen, ist ein bisschen schwierig. Also Menschen, die zu Ihnen kommen, haben ja schon ein veritables Problem. Ein weiterer Punkt, der da diskutiert wird, die Abnehmspritze, die allerdings in ganz vielen Fällen gar nicht verschrieben wird, ist auch ein Kostenfaktor. Denn wenn man es sich leisten kann, kann man diese Spritze sich auch privat besorgen.
Absolut. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich finde es grundsätzlich erstmal positiv, dass wir in der Medizin mittlerweile ein Behandlungstool in die Hand bekommen haben, mit dem wir in der Lage sind, Adipositas eben adäquat und ganz gut behandeln zu können. Das Problem ist tatsächlich natürlich in irgendeiner Form, wir sprechen über die Abnehmspritze, die ein körpereigenes Hormon nachmacht quasi und uns ein Sättigungsgefühl ermöglicht. Das heißt, je mehr ich von dieser Spritze spritze, das ist ein Dosis-Wirkungsprinzip, desto weniger Appetit habe ich, beziehungsweise desto mehr habe ich das Gefühl, ich bin satt. Das heißt, ich kann grundsätzlich mit dieser Spritze, wenn ich die unermesslich hoch dosiere, kann ich mir in meinem Körper suggerieren, ich brauche keine Nährstoffe, ich bin quasi dauerhaft satt und brauche nichts zu essen. So ist so ein bisschen der ganz vereinfachte Wirkungsprinzip dieses Medikaments. Es funktioniert grundsätzlich sehr, sehr gut. Das kann man sehr, sehr gut machen. Aber das Problem diesbezüglich ist, weil wir ja auch vor allem über Kosten sprechen und, ist, dass es in der Gesetzgebung, wir haben es vorhin schon mal gehört, es wird geregelt im SGB 5, wird es geregelt im Lifestyle-Paragraphen und die sogenannten Abnehmspritzen werden dort gleichgesetzt mit Potenzmitteln und Haarwuchsmitteln, dass sie effektiv nur eine Form von Lebensqualität steigern. Und dem muss man aus medizinischer Sicht natürlich ganz, ganz klar widersprechen. Diese Medikamente und andere, es gibt auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten der Adipositas.
Magenverkleinerung zum Beispiel.
Magenverkleinerung, exakt, noch viel effektiver als die Spritze, aber auch das wird in irgendeiner Form stigmatisiert in Deutschland, vor allem in Deutschland, und wird von den Krankenkassen nach wie vor in keinster Weise finanziert, weil es eben auch politisch scheinbar nicht gewollt ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil effektiv diese Kosten dieser Spritze, die je nach Dosis in Deutschland ungefähr zwischen 200 und 300 Euro pro Monat liegen, wenn man sie privat bezahlen muss und wenn man nicht gerade auch schon unter einem Diabetes leidet, wo man sie auch durchaus zur Behandlung des Diabetes verschrieben bekommen kann, dann sind es erhebliche Kosten, die sich in keinster Weise jeder leisten kann.
Und man muss dazu sagen, man kann das auch nicht mal eben nehmen, um abzunehmen und dann ist alles gut, sondern in der Regel wird das das ganze Leben.
Das ist so ein bisschen die Information, die ganz, ganz, ganz vielen Leuten fehlt. Und Herr Dahm hat es vorhin schon angesprochen, ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Die Adipositas, das krankhafte Übergewicht, ist eine Chronik. chronische Erkrankung. Und das fehlt leider so ein bisschen auch in der Gesellschaft, dieses Verständnis dafür, dass das eine chronische Erkrankung ist. Und exakt wie bei einem Bluthochdruck, den man in irgendeiner Form dauerhaft behandeln muss, wo, wenn der Blutdruck sich normalisiert, keiner auf die Idee kommt, die Medikamente abzusetzen, ist es eben beim Übergewicht auch so. Das braucht in irgendeiner Form eine dauerhafte Therapie. Und zum Glück, muss man sagen, haben damals die Zulassungsbehörden, vor allem auch in den USA, die Hersteller gezwungen, die Studien so auszulegen, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir die Medikamente absetzen, sodass wir schon in den Zulassungsstudien ganz, ganz klar sehen, dass, wenn die Medikamente abgesetzt werden, die Gewichte wieder hochgehen. Und das ist was, was in der Informationsweitergabe maximal fehlt und leider ehrlicherweise auch in der ärztlichen Aufklärung ganz häufig fehlt. Denn das ist eine chronische Erkrankung, die braucht eine dauerhafte Therapie.
Und dann im Zweifel auch nicht nur die Spritze, sondern auch eine psychologische Betreuung unter Umständen, eine Ernährungsberatung, eine,
ja. Klar, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, dass möglicherweise die Bewegung nicht hilft und diese Programme, das ist auch wissenschaftlich nachzuweisen, das ist richtig, aber sie haben einen edukativen Aspekt. Gerade Ernährungsberatung, die ja leider in Deutschland auch so ein bisschen stiefmütterlich von den Krankenkassen nur in irgendeiner Form organisiert wird und ganz häufig die Leute schon alleine das privat bezahlen müssen, was im Übrigen relativ teuer ist, bis zu 1.000 Euro, was sich eben auch nicht jeder leisten kann. Aber das ist eben ein Summeneffekt. Und natürlich braucht es psychologische Betreuung, es braucht Bewegungstherapie, es braucht Ernährungsanpassung, aber es braucht eben auch Dinge darüber hinaus, wie zum Beispiel Operationen oder medikamentöse Therapie. Weil wir damit natürlich Folgeerkrankungen früher verhindern können. Wenn wir die Leute in irgendeiner Form, wenn wir das Gewicht reduzieren, reduzieren wir auch den Risikofaktor für Nebenerkrankungen, die möglicherweise eben noch nicht eingetreten sind, oder wir können diese vielleicht nicht heilen. Heilen ist immer ein schwieriger Begriff, aber wir können sie besser machen, beziehungsweise wir können ihr Auftreten verhindern oder später erscheinen lassen. Und darüber natürlich nicht kurzfristig, aber langfristig Kosten sehr, sehr, sehr wohl senken.
Das ist etwas, was die Leopoldina auch anspricht, darüber nachzudenken. Sicherlich nicht in jedem Fall und wenn jemand irgendwie ein kleines Bäuchlein hat, direkt die Abnehmspritze. Aber in deutlich mehr Fällen die Abnehmspritze auch zu bezahlen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ist ein Kostenpunkt jetzt, der vielleicht dann oder wahrscheinlich, aber eben erst in der Zukunft die Krankenkassen was spart. Ich frage mal bei den Ersatzkassen, wie das da diskutiert wird.
Also ich bin in dem Themenfeld nicht so firm, weil es der Arzneimittelsektor ist, der da stärker und der Versorgungsbereich. Aber ich würde soweit sagen, dass man unter gewissen Voraussetzungen die Abnehmspritze natürlich Sinn macht. Also gerade wenn wir einen hohen BMI haben, was hier angeklungen ist, wenn wir hohe Begleiterkrankungen haben, wenn bestimmte andere Therapieansätze ausgeschöpft sind oder keinen Sinn machen und wenn es natürlich geregelt ist, das sind in Deutschland wird es über den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss geregelt, wenn eben klar ist, an welchen Stellen man in der Versorgung dadurch auch einen Mehrwert hat. Was ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist neben der chronischen Erkrankung, dass es eben begleitet wird auch durch Lebensstilinterventionen. Also Sie haben das angesprochen mit Patientenschulung. Wir haben auch sogenannte Disease Management Programme. Das sind evidenzbasierte, strukturierte Behandlungsprogramme für Adipositas, die aus unserer Sicht oder beziehungsweise die auch einen Effekt haben können. Also das heißt, ich glaube, man muss es auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Ich muss jetzt sagen, für die Radiozuhörer, die können nicht sehen, wie Herr Rako den Kopf schüttelt. Deswegen wollen Sie darauf reagieren.
Also ich finde das ehrlicherweise diesen Ansatz genau den falschen, weil das Ganze ist, dass wenn wir diese Medikamente erst bezahlen, wenn die Patienten eigentlich schon wirklich krank sind, nämlich wenn sie einen Diabetes haben, wenn sie einen Herzinfarkt hatten und wenn sie eigentlich schon ein Übergewicht von einem BMI von 50 haben oder sowas, dann ist dieser Ansatz eigentlich zu spät. Sondern die Frage des Ganzen ist, und wenn wir sagen wollen, wir wollen den Leuten ein gesünderes Leben ermöglichen und sie haben eine gewisse Form von Übergewicht, dann muss man eigentlich sagen, man muss da viel früher ansetzen. Man muss viel früher sagen, wir fangen an, das zu behandeln, bevor die Leute irgendwie Nebenerkrankungen haben.
Um darauf politisch einmal zu reagieren, wir haben da ein paar Baustellen, die wir angehen müssen. Das eine ist, wir haben insgesamt, das zeigt sich bei diesem Beispiel als ein großes Problem, eine Arzneimittelpreisregulierung, die patentgeschützte Arzneimittel extrem teuer macht. Und das führt dazu, dass ausweislich Untersuchungen von der AOK, wenn wir jetzt einfach alle Menschen mit einem Schlag, die krankhaften BMI haben, der eingangs zur Sendung angesprochen wurde, behandeln würden mit Abnehmspritzen, Ausgaben Zuwächse von 50 Milliarden hätten pro Jahr. Das stellt ein Problem dar und würde die Krankenkassen total überfordern. Das heißt, wir müssen in diesen speziellen Fällen patentgeschützte Arzneimittel billiger machen, um sie schneller in die Versorgung zu bringen. Zweitens, die Evidenzlage wächst gerade total auf. Diese neuen, wirklich sehr, sehr wirkungsvollen Medikamente zeigen so hohe Wirkungsmechanismen, dass ich davon ausgehe, dass der gemeinsame Bundesausschuss dort zügig entscheiden wird, dass die in die Regelversorgung kommen. Und dann ist mir aber wichtig, nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch als Arzt, dass wir nicht den Fehler machen zu glauben, es gibt diese eine Magic Bullet, die jetzt alles erschlägt, sondern das wirklich strukturiert einbetten, wie Sie sagten, durch Ernährungstherapie, durch eine psychologische Begleitung. Aber ich glaube schon, dass am Ende des Tages nicht nur sein kann zu sagen, wir lassen zu, dass die eine Gruppe an Unternehmen Profite damit macht, die Kinder dick zu machen und die andere Profite damit macht, eine Abnehmspritze teuer zu verkaufen. Dann haben wir es im doppelten Sinne falsch gemacht. Und ich glaube, insofern steht jetzt gesundheitspolitisch schon an, das vernünftig so einzurahmen, dass es am Ende nicht einfach nur so ist, zu sagen, wir trauen uns nicht, eine Zuckersteuer einzuführen, wirkungsvolle Verhältnisprävention zu machen und andererseits sozusagen machen wir es uns so einfach zu sagen, die Menschen in Spritzen-Abo-Programmen lebenslang einzubuchen, weil wir eine multimodale Therapie, wie sie medizinisch eigentlich erforderlich und sinnvoll wäre, nicht vernünftig organisiert bekommen.
Ganz kurz, Herr Rako, noch?
Und ja, dann nur ganz kurz dazu, da muss ich Ihnen ganz kurz widersprechen. Das Ganze ist ja so, dass wir ehrlicherweise seit über 20 Jahren eine extrem wirkungsvolle Therapiemethode der Adipositas, nämlich durch eine operative Therapie haben, egal welcher Form, die ehrlicherweise immer noch 20 Jahre nach extrem hohen wissenschaftlichen Studien nicht vom GBA in die Regelleistung eingezogen ist, sondern es immer noch eine Gängelei der Patientinnen und Patienten gibt mit Kostenanträgen und. Und deswegen bin ich so ein bisschen pessimistisch, dass über irgendeiner Form auch diese Abnehmspritze als Regelleistung in irgendeiner Form jemals eingeführt wird.
Und solange sie es nicht ist, kann man natürlich sich das selber, wenn man den Geldbeutel dafür hat, leisten, anders aber nicht. Wir kommen aus Zeitgründen leider schon zur Abschlussrunde. Gesund und schlank, eine Frage des Geldbeutels, das ist unser Titel heute und ich fange mal an bei Herrn Rako. Also gesund und schlank, eine Frage des Geldbeutels?
Leider ja, ehrlicherweise. Grundsätzlich gibt es natürlich gute Angebote, es gibt auch in der Medizin grundsätzlich gute Angebote, aber gerade natürlich, was vor allem jetzt zum Beispiel die Therapie eines Übergewichts, das ist ja so ein bisschen das, was mich vor allem beschäftigt, betrifft, dann ist vor allem natürlich die medikamentöse Therapie, die ein wahnsinnig gutes aus medizinischer Sicht Tool ist zur Behandlung, aktuell nicht für die breite Masse verfügbar, sondern eben, Herr Dahm hat es auch angesprochen, schon aufgrund von Patentrechten leider noch sehr, sehr, sehr teuer und damit leider effektiv in der breiten Masse eine Frage des Geldbeutels.
Frau Pernack.
Ich würde dagegen halten, nein, ist das nicht. Wenn wir frühzeitig anfangen, wenn wir gesunde Rahmenbedingungen in Deutschland haben, die Gesundheit erlebbar machen, die es ermöglichen, dass ich von klein auf über meinen Lebenswandel, über den Lebensverlauf mich mit Gesundheit so intuitiv auseinandersetzen kann, dass es für mich gar keine Frage ist, ob ich den Durstlöscher, der nur aus Zucker besteht, aus dem Regal nehme oder eben Wasser trinke, weil ich überall frei verfügbare Wasserspender habe oder wir Infrastruktur haben und Strukturen für Bewegungsförderung, Verhalten umsetzen, die es mir einfach leicht machen als Person. Also wir sind das liberalste Land im Bereich Alkohol, Zucker, Tabak und wir sehen ja auch selbst, was es mit uns gemacht hat, also dass wir nicht mehr in den Innenraum rauchen dürfen.
Herr Dahm.
Ich glaube, wir können uns so viel Krankheit nicht mehr leisten. Insofern ist es eine Frage des Geldbeutels für unser ganzes Land, dass wir das dringend angehen müssen. Und natürlich sind wir das insbesondere auch Kindern und Jugendlichen schuldig, die in besonderem Maße davon abhängen, dass wir wirkungsvolle Maßnahmen wie eine Zuckersteuer, Werbeverbot und andere Dinge, über die wir gesprochen haben, dringend präventiv angehen.
Herr Rücker.
Stand heute muss man die Frage, glaube ich, bejahen und ich fände es aber wichtig, wenn man über den Zusammenhang zwischen Armut und Ernährung spricht, dass man dann auch nicht nur über Übergewicht redet, sondern wir haben ein Problem einer Fehlernährung. Es ist tatsächlich so, dass gesunde Lebensmittel, Obst, Gemüse, teurer sind als Lebensmittel, die sehr energiedicht sind und einfach schnell satt machen. Das führt einerseits zu einem sichtbaren Problem, nämlich Übergewicht, es führt aber andererseits auch einfach zu einer Unterversorgung mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Das kann mit Übergewicht Hand in Hand gehen. Also auch übergewichtige Menschen können mangelernährt sein. Und wenn wir sehen, dass das eben sehr viele junge Kinder betrifft, dann ist das ein absolutes Bildungsproblem und ein Armutsförderprogramm auch für die Zukunft, weil Kinder, die eine solche Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen haben, in ihren Entwicklungschancen, in ihren Bildungschancen einfach sehr, sehr eingeschränkt sind. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in einem reichen Land nicht zulassen sollten.
Frau Jeglinski.
Ich kann mich da gut anschließen. Es ist eine Frage der Rahmenbedingungen. Es ist eine Frage dessen, was wir uns leisten wollen, wie wichtig Gesundheit für uns ist und dass wir sozusagen die Verhältnisse, die wir hier mehrfach gehört haben, erst gar nicht entstehen lassen, sondern dass wir in der Lage sind, die Finanzen da einzusetzen, wo sie hingehören, nämlich für gute Gesundheit von Anfang an.
Das war unser rbb24-Inforadio-Forum. Gesund und schlank, eine Frage des Geldbeutels. In Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin es diskutierten Dr. Jonas Rako, früherer Leiter des interdisziplinären Adipositas-Zentrums in der Charité und jetzt am Gertrauden-Krankenhaus in Berlin, Ulrike Pernack, Leiterin der Abteilung Gesundheit beim Verband der Ersatzkassen, Dr. Janosch Dahmen, Mitglied des Bundestags, Sprecher für Gesundheitspolitik von Bündnis 90 Die Grünen, Martin Rücker, Journalist und Autor des Buches Ihr macht uns krank und Anne Jeglinski, stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. In der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.